Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Willkommen zu Grundlos gute Laune Grundgesetz Spezial. Heute geht es wieder, wie der Titel schon sagt, um das Grundgesetz. Unsere Bibel der Demokratie. Tobias Mann und Philipp Simon wollen gemeinsam mit euch das komplette Grundgesetz lesen und besprechen. In jeder Folge knöpfen sie sich einen oder mehrere Artikel aus dem Grundgesetz vor und zerlegen sie zum Erkenntnisgewinn in ihre Bestandteile. Und hier sind die Verbalingenieure mit den linken Händen, Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, danke schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Grundlos gute Laune, das Grundgesetz Spezial. GGL, GGS ist der Hashtag.
Ich spare mir jeglichen Kommentar dazu.
Ja, wir begrüßen euch recht herzlich wieder. Beim letzten Mal haben wir ja sehr, sehr intensiv über den Artikel 12a gesprochen, wo es um den Verteidigungsfall geht. Ja, bisschen düsteres Thema heute.
Aber auch ein wichtiges Thema, festgestellt haben, dass es uns alle betrifft im Zweifelsfall.
Ja.
Im Verteidigungsfall, nicht im Zweifelsfall, sondern im Verteidigungsfall.
Gut, böse Zungen würden behaupten, das Grundgesetz betrifft grundsätzlich uns alle.
Ja, das behaupten aber ganz böse Zungen. Es gibt immerhin in Deutschland ja auch Leute, die sagen, wir haben gar keine Verfassung.
Ja, wir hatten darüber schon mal gesprochen. Diese Behauptung gibt es. Aber das leitet sich daher, dass das Grundgesetz die Funktion einer Verfassung hat. Das wird einfach dabei, dieser Fakt wird dabei ignoriert.
Aber kann es schon sein, dass zu wenig in unserer Gesellschaft auch über die Verfassung, über unser Grundgesetz gesprochen wird?
Ja, und deswegen machen wir das jetzt ja hier.
Ja, aber
ich muss ganz ehrlich sagen, aber Philipp, ganz ehrlich, du hast dich ja schon mal beruflich mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt.
Ja.
Das heißt, du bist uns da allen voraus.
Na.
Wenn ich ganz ehrlich bin, natürlich habe ich schon mal mit dem Grundgesetz zu tun gehabt und mal hat hier und da mal was reingelesen.
Aber auch in der Schule, weil das wollte ich dich immer mal fragen. Habt ihr bei euch auf dem katholischen Mädchengymnasium, hattet ihr da das Grundgesetz?
Also ich hatte ja noch Sozialkundeleistung. Eigentlich wäre es ja genau das Fach, wo das vorkommt.
Ja.
Und auch da würde ich mal behaupten, haben wir so die ganzen Highlights haben wir vielleicht besprochen. Ja,
aber das ging mir nämlich die Tage auch noch durch den Kopf, dass ich dachte, sag mal, hast du es eigentlich je in der Schule, auf dem Gymnasium wirklich gehabt? Und dann gedacht, ja, so grob sicherlich, aber so eine richtige Auseinandersetzung kann ich mich eben auch nicht dran erinnern.
Nee, da bist du.
Ist das ein Manko?
Ich find's total. Es ist ein Riesenmanko. Ich würde das, also wirklich mindestens als Halbjahresthema würde ich mir das herannehmen und mal schauen, dass ich einmal durchs Grundgesetz durchgehe und so wirklich an verschiedenen neuralgischen Punkten auch mal Halt mache und das wirklich mit den Schülerinnen und Schülern bespreche. Das halte ich für total wertvoll. Ich meine, klar, das ist immer, wenn es um Bildung geht und wie soll Schule funktionieren und was soll da alles gemacht werden, das ist immer so ein bisschen, wenn du kein Lehrer bist, kein Pädagoge, so ein bisschen so eine Boomer-Diskussion, die man da führt. Aber ich halte das doch für ganz entscheidend. Und vor allem, wenn es dann um so Fächer geht, es gibt ja Fächer, da ist Politik ein Thema. Sozialkunde war bei uns damals, wir haben viel Politik gemacht. Ja, Bundestag, Bundesrat, Wahlen und. Da gehört das doch für meine Begriffe hin.
Total.
Und zwar ausführlich.
Ja. Ich glaube auch, dass, wir hatten das in der letzten Folge, weil es eben auch im Zusammenhang mit dem Grundgesetz quasi nicht nur Grundrechte, sondern auch eben Grundpflichten gibt.
Ja, klar.
Und sich die zumindest mal bewusst zu machen, was die im Zweifelsfall auch bedeuten können, halte ich für extrem wichtig.
Ja.
Falls ihr zu unseren glücklicherweise jüngeren Zuhörerinnen oder Zuhörern gehört und ihr in der Schule das Thema auch nicht habt oder vielleicht sogar ausführlich hattet, würden wir uns über ein nicht repräsentatives Feedback unter hallo@grundlosgutelaune.de freuen.
Ja, und viel wichtiger wäre dann noch die Frage, wenn ihr das behandelt habt, ihr da draußen, wie wurde das behandelt und wie habt ihr das gemacht und was habt ihr mitgenommen? Das würde mich auch mal interessieren, weil du kannst das ja spannend machen und du kannst es scheiße machen.
Ja.
Ist ja wie, oft mit Wissen ist das natürlich so, ja. Aber ich finde, es ist ja eigentlich, wenn du dich damit beschäftigst, wie nah das an uns allen dran ist.
Ja.
Und was das wirklich für das tägliche Leben auch bedeutet, da wird es ja dann wirklich spannend. Dann
und
ist
wir,
das ja gar nicht mehr so abstrakt.
Und wir machen es heute unfassbar spannend, weil wir kommen zu einem der aufregendsten Artikeln überhaupt im Grundgesetz, der schon im Titel eine Form von Suspense und Thrill trägt. Der ich sage, hallo, was geht denn hier? Wir reden heute über Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Der unglaubliche Schutzpanzer unserer Wohnung. Warum kann sie nicht beschossen werden? Was hält sie davon ab, jeglichen Schaden annehmen zu müssen? Warum ist meine Wohnung unverletzlich, aber mein Körper?
Also ich habe in meiner Studienzeit einige Studien-WGs kennengelernt, die waren sehr verletzlich.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint damit.
Sollen wir es einfach mal durchlesen? Ja, dann lies doch mal Absatz 1 von Artikel 13 vor.
Oh, ob ich das schaffe. Achtung, Absatz 1. Die Wohnung ist unverletzlich.
Also, was habe ich gerade gesagt? Also, quod erat demonstrandum. Die Wohnung ist unverletzlich. Es steht nicht, wir müssen natürlich, wir haben gelernt, das Grundgesetz, das ist immer ganz fein ziseliert. Da muss man auf die Details achten. Da steht eben nicht, meine Wohnung oder deine Wohnung ist unverletzlich, sondern die Wohnung ist unverletzlich.
Ja, da gibt's auch gar keine Fragen. Also das ist wirklich ein absoluter, steht noch nicht mal hinter die alte Floskel, Näheres regelt ein Bundesgesetz, sondern da steht wirklich nur unverletzlich, Punkt.
Also bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede, bring mal Licht ins Dunkel, Absatz 2.
Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden. Das ist der berühmte Durchsuchungsbefehl, richtig, der vorliegen muss, bevor Beamte rein dürfen und die Sofakissen aufschütteln dürfen.
Dieser Artikel hat natürlich im Sinn, im ursprünglichen Sinn, ein bisschen was mit Artikel 10 zu tun, dem Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, wo es ja schon darum ging, das, was du in den eigenen vier Wänden besprichst, geht nur dich was an. Und hier geht's jetzt konkret um diese vier Wände und das bedeutet nichts anderes als, deine Wohnung ist ein geschützter Raum, da darf nicht jeder rein und wenn er rein darf, dann nur unter ganz bestimmten Auflagen.
Und auch hier haben wir wieder eine gewisse juristische Flexibilität, weil dieses Absolute im Absatz 1 natürlich in Absatz 2 wieder eingeschränkt wird. Also wir haben hier eine Hürde, das ist auch eine hohe Hürde, aber die kann durchaus übersprungen werden. Gefahr im Verzug, das gilt es dann natürlich auch immer im konkreten Fall zu betrachten, liegt die vor? Und was darf dann anschließend für eine Maßnahme durchgeführt werden?
Und unter Wohnung fällt übrigens auch so etwas wie ein Wohnwagen. Nur für alle Niederländer, die hier noch zuhören. Das fällt
da drunter. Das wäre mal eine spannende Frage. Was genau, also ist das Zwei-Mann-Zelt, in dem du dich befindest, dann auch in dem Fall die Wohnung?
Ja, das ist tatsächlich klar definiert. Es umfasst alle Räume, die der allgemeinen Zugänglichkeit entzogen sind und dem privaten Leben dienen.
Wo steht das?
Also im Hausflur zum Beispiel gilt's nicht mehr, ja.
Ah.
Aber weil da gehen ja auch noch andere rein, aber deine Wohnung eben schon, weil die Wohnung oder dein Zelt ist ja nicht für die Allgemeinheit geöffnet.
Geil, das heißt also auch, könnte man den Absatz 1 ändern und kann sagen, die Wohnung und mein Zwei-Mann-Zelt sind unverletzlich.
Ja.
Okay.
Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, ist wieder eine andere Situation. Ist ja kein Raum, der nicht allgemein zugänglich ist.
So, und wenn du jetzt
mit Zwei-Mann-Zelt auf dem Fahrrad sitzt. Aber jetzt wäre natürlich die Frage, was ist, wenn ich mich in einer Hundehütte verstecke?
Ja.
Weil es ist ja nicht meine Wohnung, ist ja die Wohnung vom Hund. Muss der Hund sein Einverständnis zur Durchsuchung geben?
Ja, aber das, vielleicht wird das ja noch geregelt. Vielleicht greife ich hier vor, ich weiß es ja nicht. Aber wenn du dich als Straftäter in einer Wohnung aufhältst, die dir selbst nicht gehört. Na gut, okay, dann ist der Tatbestand von Gefahr im Verzug wahrscheinlich dann erfüllt und dann kann dort eine Untersuchung durchgeführt werden. Okay, okay.
Aber wenn es keine Gefahr im Verzug gibt, dann ist es schon schwieriger.
Was ist mit Kirchenasyl oder geht das jetzt zu weit? ist das jetzt hier an der Stelle gar nicht so das Thema.
Das gehört, glaube ich, gar nicht dazu, ist aber ein interessanter Punkt, denn die Kirche ist ja grundsätzlich erstmal ein Raum, der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Also auch auf gewisse Art und Weise oder nicht auf gewisse Art und Weise, sondern es ist ja auch ein öffentlicher Raum, oder nicht?
Ja, stimmt. Also ich habe jetzt hier mal ganz, ganz grob, ganz dreckig gegoogelt und hier steht nein, hat direkt nichts miteinander zu tun. Es ist eine eigene Praxis. Also da sind wir, also wir bewegen uns hier wirklich beim Artikel 13 im privaten Raum.
Okay, dann kommen wir jetzt zu Absatz 3 des Artikels 13. Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat aufgrund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich aufhält, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit 3 Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden. Also auch hier aber trotzdem wieder eine ganz, ganz große Hürde, um sicherzustellen, dass der Staat nicht einfach so in deine Privatsphäre eingreifen kann.
Aber auch wieder so Wörter, wo wahrscheinlich Juristen innerlich jubeln, weil es so Auslegungssache ist. Unverhältnismäßig ist so ein Wort. Was ist verhältnismäßig?
Also du meinst genau diesen Absatz eigentlich, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre.
Ja,
also und was ist unverhältnismäßig erschwert? Würde es bedeuten, wenn ich sagen muss, wenn ich jetzt das rausfinden wollen würde,
auf andere Weise,
müsste ich den Typen quasi noch 3 Monate beschatten oder aber ich pflanze eine Wanze zu Hause. Wäre das eine Unverhältnismäßigkeit?
Naja, und das gilt es dann immer wahrscheinlich im Einzelfall zu klären von 3 Richtern. Und geiles Wort auch, Spruchkörper.
Ja.
Ich finde, das schreibe ich in meine Berufsbeschreibung rein.
Ich finde das eigentlich einen tollen Titel für ein Soloprogramm.
Ja, Spruchkörper. Sehr schön. Ja, aber hier haben wir auch wieder die Gefahr im Verzug. Das ist ein ganz wichtiges Element in diesem Zusammenhang. Aber ja, klar, du siehst, hier ist eine Hürde eingezogen, eine hohe Hürde, 3 Richter. Warum 3? Warum nicht 4?
Warum nicht 4? Ja. Warum eigentlich immer diese 3? Die werden sich doch sowieso nicht einig.
Ja, die 5 scheidet völlig aus.
Es wäre doch viel spannender. 4, dann eine Patz-Situation und dann müssen die das im Armdrücken klären.
Nein, du hast ja recht. Also es muss ja so sein, dass es zu einer Entscheidung kommt. Also bei 3 Richtern. Aber im Moment, da ist aber nicht geklärt, wie diese Anordnung zu erfolgen hat, müssen diese 3 Richter dem also alle 3 zustimmen? Das ist die Frage. Oder machen die eine Abstimmung und wenn es 2-1 ausgeht, ist trotzdem durch. Beziehungsweise, wenn es 1-2 ausgeht, wird es nicht gemacht. Oder wie ist das gemacht?
Ich glaube, dass das in Deutschland nicht so ist wie in Amerika, dass man dort abstimmt, sondern ich würde sagen, dass 3 Richter eine einheitliche Entscheidung treffen.
Okay.
Ich glaube nicht, dass es darum geht, 2-1 oder so, sondern dass, wenn 3 Richter zusammensitzen und 2 sich dagegen ganz stark aussprechen, dass der 3. dann den Weg mitgeht. Ich glaube nicht, dass man diese Form von Abstimmung nach außen hin kommunizieren würde, im Sinne von, ja, 2 fanden richtig, einer falsch, das war der Hans, also wenn der in die Hose geht, Hans hatte nichts damit zu tun.
Ja, aber es hat natürlich auch so mehrere Eskalationsstufen, dieser Absatz. Weil schau mal, du hast jetzt hier, also diese Hürde, 3 Richter, so, aber letzter Satz, bei Gefahr im Verzug kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.
Ja, aber
ist die Hürde abgesenkt.
Ja, ich glaube, dann geht es aber darum, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt innerhalb von ein paar Stunden eine Entscheidung treffen.
Genau.
Bevor wir jetzt 3 Richter zusammengetrommelt haben, erstmal, und es steht auch ja trotzdem vorher, die Maßnahme ist zu befristen.
Ja.
Das heißt, im Zweifelsfall erlaubt er das für 1-2 Tage und sagt, dann müssen wir wieder gucken. So würde ich es jetzt interpretieren. Wie das natürlich in der Realität und im Alltag tatsächlich gehandelt wird, Das kann ich dir eben auch nicht sagen. Interessant ist aber auch noch...
Ja, meine letzte Hausdurchsuchung ist länger her. Also genau. Ich hab das nicht mehr
interessant so ist aber auch noch, dass dort steht, aufgrund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen eingesetzt werden.
Womit wir ja schon wieder beim Fernmeldegeheimnis wären, beim Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Das sind ja so Interdependenzen, die bestehen zwischen diesem Artikel und dem Artikel zum Brief- und Fernmeldegeheimnis.
Aber es steht eben auch keine Videoüberwachung.
Stimmt.
Es geht nur um die akustische Überwachung, also das Abhören zu Hause.
Absatz 4. Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur aufgrund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Also hier ist schon die Rede von technischen Mitteln. Das würde für mein Verständnis aber auch Kameraüberwachung mit einbeziehen.
Genau, aber es gibt ja einen Unterschied in den beiden Absätzen. Im Absatz 3 geht es noch um jemanden, der eine schwere Straftat begangen hat.
Ja.
Und man will die Tat verfolgen.
Genau.
In Absatz 4 geht es darum, in der Zukunft liegende Ereignisse abzuwehren. Also zum Beispiel ein Terroranschlag wäre so ein Beispiel.
Ja, wobei natürlich aber auch die Gefahr im Verzug ein bisschen von Absatz 3 zum Absatz 4 rüberlappt.
Aber trotzdem ist Absatz 4 ja fundamental anders. Bei dem einen geht es zur Aufklärung von bereits begangenen Straftaten. Und der große Unterschied ist, in Absatz 4 geht es um Straftaten, die in der Zukunft liegen könnten. Und damit sind wir ja eigentlich in der reinen...
Hypothese,
im reinen Verdacht. Also da geht es darum, wir glauben, dass jemand etwas Böses tun wird, was die öffentliche Sicherheit gefährdet und deswegen wollen wir das überwachen. Und das ist, finde ich, nochmal ein ganz anderer Aspekt.
Ja, du liest dir auch die Dringlichkeit natürlich heraus, weil hier ja steht, es kann auch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle anordnen, aber dann ist das nicht erledigt, sondern dann muss im Nachhinein unverzüglich eine richterliche Entscheidung noch eingeholt werden. Und ich vermute mal, dass das auch zum Abbruch einer Maßnahme führen kann, wenn sich kein Richter findet, der das im Nachhinein als machen wir, bewertet.
Ja.
Das ist übrigens auch ein ganz offizieller juristischer Begriff. Jo, machen wir. Das ist, das weiß ich noch, aus meiner Zeit.
Aus deiner Zeit als Schöffe bei Richter Alexander Holt. Ja.
Nee, ich war bei Barbara Salesch jahrelang.
Warum?
Nee, Quatsch. Habe ich geguckt.
Fandst du Barbara Salesch besser?
Nee, ist mir nur eingefallen. Es gab ja so zwei Ikonen.
Wer war denn dein Lieblingsrichter?
Ich habe das nie geschaut. Mich hat das null interessiert. Das war ja lustig.
Aber da sind ja so viele Karrieren gestartet.
Ach, du meinst im schauspielerischen Bereich?
Ja, nicht nur das, auch im Showbereich.
Wieso?
Na, Sebastian Puffpaff hatte einen seiner ersten Auftritte in so einer Gerichtsshow.
Stimmt. Am Anfang waren das ja reale Fälle. Ich glaube, diese Maschendrahtzaunfrau, das war ja noch mit dem Knallerbsenstrauch damals die Nummer. Das war ja noch, wo wirklich echte Fälle verhandelt worden sind. Und dann hat man gemerkt, ist vielleicht nicht so gut für alle Beteiligten, wenn das so im Nachmittagsfernsehen ausgestrahlt wird. Und dann hat man es nachgestellt und nachgespielt mit oft grandiosen schauspielerischen Leistungen.
Also was da wirklich an Oscar-Material jeden Nachmittag über die Schirme geflittert ist.
Sensationell.
Ja.
Da kann sich der De Niro hinter verstecken.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.grundlosgutelaune.de. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Absatz 5. Sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Kenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist. Bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Das haben wir jetzt schon öfters gehört mit dem richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.
Ja, das ist natürlich auch nicht unwichtig. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, ist nicht der erste Satz dieses Absatzes obsolet? Das haben wir doch schon geklärt. Oder
Sind technische Mittel, also ist die Überwachung ausschließlich zum Schutz der bei einem Einsatz in Wohnung tätigen Personen vorgesehen, kann die Maßnahme durch eine gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden.
Das verstehe ich nicht. Zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnungen tätigen Personen. Geht es dann darum, wenn Strafverfolgungsbehörden in einer Wohnung tätig sind, dass dann technische Mittel eingesetzt werden, um diese Personen, die da im Dienste des Gesetzes tätig sind, zu schützen? Ist das, was das da gemeint ist?
Naja, also es gibt jetzt für mich gerade zwei...
Ist das so Bodycam?
Genau, das wäre jetzt die... Das eine ist für mich die Bodycam, ja. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ein Informant oder ein verdeckter Ermittler...
Ja, das kann sein. Das kann sein.
In also, wenn einer Wohnung ist.
Ja. Ein verdeckter Ermittler, der da irgendwie tätig ist bei, keine Ahnung, Motorradgang.
Und dann geht es im Prinzip darum, dass man dort das Video überwacht oder mithört, damit, falls die Situation brenzlig wird, die Kollegen eingreifen und Kolleginnen eingreifen können, um diese Person zu retten, zu schützen. Und die ganzen Erkenntnisse, das ganze Material, was man dabei sammelt, ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zulässig, wenn vorher ein Richter gesagt hat, das ist okay.
Ja.
Also man kann dieses Material, was man dabei quasi gewinnt, darf man nur für die Strafverfolgung verwenden, wenn ein Richter gesagt hat, das ist okay.
Sonst ist es nicht in Ordnung. Okay.
Ja, und so würde ich es interpretieren.
Das würde ich jetzt auch so sehen. Ja? Absatz 6. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und soweit richterlich überprüfungsbedürftig nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle. Also hier noch zusätzlich einen Sicherheitsmodus eingezogen. Das heißt, hier können nicht Strafverfolgungsbehörden und Justiz zusammen einfach machen, was sie wollen, sondern es muss das vorgelegt werden bei den Gewählten. Und muss gesagt werden, hier Freunde, da dies passiert.
Und sie müssen sagen, welche technische Mittel sie benutzt haben, um was damit zu machen.
Jetzt ist natürlich nur die Frage, jetzt ist hier von parlamentarischer Kontrolle die Rede, was für Möglichkeiten zur Kontrolle hat man denn, vor allem im Nachhinein? Kann man sagen, du, oder kann man da selber jetzt, wenn man in diesem parlamentarischen Kontrollgremium ist und man sieht, da ist was nicht so gelaufen, wie es laufen soll, kann man da selber Anklage erheben oder
ich würde zumindest so verstehen, dass dann Parteien, Oppositionsparteien oder wer auch immer, Anfragen auch an die Bundesregierung stellen kann.
Das heißt, so ein hypothetischer Fall, wie könnte das aussehen?
Naja, dass sie dann konkret die Regierung fragen können, in welchem Umfang und mit welchen technischen Mitteln zum Beispiel Überwachungsaktionen gestartet werden oder gemacht werden. So würde ich das jetzt interpretieren.
Naja, jetzt, also Moment, also, Moment. Wie, also ja. Du hast jetzt ja bisher bei diesem Artikel 13 eigentlich nur zu tun mit Justiz und ja, polizeilichen Maßnahmen im weitesten Sinne, sag ich mal. Ja?
Aber vor allen Dingen um die Überwachung. Also es geht um die Unverletzlichkeit deiner Privatsphäre.
Na klar, aber bisher beteiligt an der dann doch bestehenden, also dass dann doch diese Unverletzlichkeit durchdrungen werden kann.
Ja.
Da reden wir bisher über Justiz und über Vollzugsaktionen, polizeiliche Maßnahmen. Ja. Jetzt kommt die parlamentarische Kontrolle hinzu. Ja. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, da hast du so ein Kontrollgremium und die stellen fest, dass da Dinge nicht so gelaufen sind. Die sehen da, okay, dann können sie eine Anfrage stellen, aber...
Nee, und im Zweifelsfall können sie ja auch perspektivisch dann wieder in die Gesetzgebung eingreifen.
Da, okay, also wenn sie sehen, da läuft was schief,
da werden Sachen regelmäßig falsch benutzt oder missbraucht, dann kann das Parlament ja Gesetze einbringen und diese Gesetze oder Regelungen wieder verschärfen oder eben aber auch lockern.
Ja, genau, weil sie könnten ja auch durchaus sehen, dass es da Unzulänglichkeiten gibt, dass Ermittlungsbehörden nicht genug Freiheiten haben. Auch das wäre ja durchaus möglich. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir immer wieder führen, jetzt gerade im Moment. Ja, wenn du die ganzen Diskussionen dir anhörst um irgendwelche Ermittlungssoftware und so weiter und so fort. Also es wird ja immer wieder diskutiert intensiv darüber, was dürfen polizeiliche Stellen, was dürfen die, was können die machen.
Das ist übrigens auch ein Aspekt, den wir damals, glaube ich, bei Artikel 10 so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist auch, welcher Einsatz von was für technischen Mitteln. Also wir haben damals zwar kurz über den Bundestrojaner gesprochen, aber wie sieht es zum Beispiel aus mit dem Abgreifen von dem, was zum Beispiel hier über so eine Videokamera oder eine eingebaute Kamera im Computer läuft. Ja. Also wer kann das abgreifen, wer kann da mitgucken, inwieweit kann man auch übers Telefon abhören und inwieweit müssen die Hersteller und Softwarehersteller da auch mit Behörden kooperieren?
Ich habe da übrigens auch gerade was Interessantes gehört. Ich weiß nicht, ob ich es genau richtig jetzt technisch hinkriege, aber diese Palantir-Software, die ja auch diskutiert wird, wo ja Ermittlerinnen und Ermittler total begeistert sind, aber das Problem ist, da habe ich so einen Datenschutzexperten irgendwo gehört, der sagte halt, da werden Daten zusammengeführt und miteinander verbunden. Das ist erstmal der Gedanke und deswegen hilft das natürlich bei Ermittlungen. Aber das kann dir natürlich passieren, dass du, auch wenn du gar nicht in irgendwelchen strafrechtlich relevanten Zusammenhängen aufgetaucht bist, sondern wenn du beispielsweise Zeuge gewesen bist mal irgendwo, bist du automatisch in so einer ständigen Abfrage mit drin. Und das ist die Hauptproblematik auch oder eine der Hauptproblematiken dieser Software, dass du dann auf einmal in solche Ermittlungsvorgänge reinkommst, obwohl du da gar nicht reingehörst, obwohl du aus einem ganz anderen Zusammenhang oder in einen ganz anderen Zusammenhang stehst mit dem, was da gerade ermittelt
wird. Da hast du quasi plötzlich einen negativen Schufa-Score. Ohne überhaupt zu wissen, dass du ihn hast und zweitens auch gar nicht, warum du ihn hast.
Und du hast eben was sehr Richtiges gesagt, das ist auch noch ein Problem, du kriegst davon nichts mit. Und das ist ja immer ganz problematisch, wenn da Maßnahmen stattfinden, über deinem Kopf schwebt irgendwas über dir und du weißt es nicht. Und das ist ja auch hochproblematisch. Und das alles spielt natürlich in diesen Artikel 13. Und was ist denn mit dem Briefgeheimnis 10, ne?
10.
Das spielt alles da rein und ist gar nicht so unproblematisch und gar nicht so unkompliziert, sondern ich würde mal fast sagen, mit eins zu der meistdiskutierten Grundgesetzthemen.
Und man kann natürlich auch an den Artikel 13 nochmal sehr kritisch rangehen, weil wir sind natürlich mit der Unverletzlichkeit der Wohnung gestartet. Und ähnlich wie auch beim Artikel 10 war der Artikel 13 ja vor allen Dingen auch ein Artikel des Grundgesetzes, der die Bürger vor dem Staat beschützen soll.
Ja.
Der soll dafür sorgen, dass der Staat nicht in alle Bereiche des Bürgers eingreifen kann, reingucken kann, reinsehen kann. Und das ist mit diesem Absatz 1, die Wohnung ist unverletzlich, sehr, sehr deutlich geklärt. Und jetzt haben wir aber in diesen ganzen Absätzen, die da drunter kommen, immer mehr Ausnahmen gehört. Und grundsätzlich kann man natürlich erstmal sagen, ja, die Ausnahmen machen ja einen Sinn. Also zum Beispiel Straftaten verfolgen oder Anschläge verhindern.
Oder verhindern, ja, ja.
Ja, aber es sind dann halt schon auch sehr viele Ausnahmen.
Klar,
und es sind zwar Hürden eingebaut im Sinne von richterliche Beschlüsse, aber da steht eben auch, dass zum Beispiel bei Gefahr im Verzuge so eine richterliche Entscheidung im Nachhinein einzuholen ist, wenn man schon Fakten geschaffen hat.
Ja.
Was sagst du als Staatsrechtler?
Da antworte ich jetzt mal, wie Juristen gerne antworten. Das kommt natürlich drauf an. Also es gibt Fälle, über die man diskutieren kann. Ja, nee, jetzt mal ganz im Ernst. Lass uns mal einen konkreten Fall jetzt uns anschauen. Du hast irgendwie den dringenden Verdacht, da wird gerade Sprengstoff angerührt. Im Apartment 14a bei dir in der Straße. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machst du? Dieser Sprengstoff, der kann in den nächsten Minuten quasi in die Luft gehen. Jetzt kannst du natürlich überlegen, suche ich mir jetzt einen Richter, der mir das noch schnell genehmigt?
Oder schicke ich jemanden rein, der eine Wanze reinpackt in einen Raum, wo ich eh vermute, dass er in den nächsten Minuten in die Luft fliegt?
Nee, aber...
Merkst du selber, ne?
Ja.
Ja,
nein,
nee,
es geht um die
was ist konkret Gefahr im Verzuge? Ich glaube nicht, dass es bei Gefahr im Verzuge konkret darum geht, dass die Bombe innerhalb der nächsten halben Stunde hochgeht.
Oh, aber doch. Davon gehe ich aber stark aus, dass das ein typischer Fall für Gefahr im Verzug ist.
Ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass eine Bombe innerhalb der nächsten halben Stunde hochgeht, da wird man sicherlich keine Wanzen mehr pflanzen, sondern
nein, aber
da kann die
nicht
Polizei
um
ja einfach auch so reingehen und sagen, stopp.
In the name of love. Moment, aber hier geht's ja, wenn ich dich ganz kurz auf den Absatz 2 hinweisen darf, Durchsuchungen. Ja, es geht ja nicht nur um technische Hilfsmittel. Wir reden ja hier bei Artikel 13 auch unter anderem von Durchsuchungen.
Ja.
Und da ist ganz klar die Frage Gefahr im Verzug. Und da ist der Fall, den ich jetzt ja nun aufgebracht habe, nicht so weit weg. Also, dass jetzt Gefahr im Verzug besteht, weil hier ein Sprengstoff angerührt wird. Also muss man eine Durchsuchung durchführen, um möglicherweise diese Gefahr im Verzuge einzudämmen.
Genau, aber
und
meine
da ist
eigentliche
die Frage,
eigentliche Frage an dich ist ja.
Ja, ja.
Ist dir das alles zu schwammig formuliert für einen Artikel, der eigentlich oben eine ganz klare Überschrift hat? Oder sagst du, nein, diese Ausnahmen sind nötig, weil sie letztendlich auch, wenn sie komplex formuliert sind, klar formuliert sind?
Man kann, ja, nee, also richtig klar formuliert sind sie natürlich nicht. Es ist ja, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, juristisch schon Auslegungssache, wie du was bewertest. Jetzt kann man das positiv wie negativ sehen. Man kann halt nur hoffen, dass das juristisch alles so läuft mit diesen ganzen Kontrollinstanzen, die da jetzt auch noch erwähnt worden sind, dass da nichts läuft, was nicht laufen sollte in einer Demokratie. Das ist die Hoffnung, die man hat. Nur, es ist natürlich wahr, du fängst an wirklich mit einem Satz, die Wohnung ist unverletzlich, und dann kommt dir aber mal ein ordentlicher Sermon noch hinterher. Das muss einem zumindest ein leichtes Störgefühl bereiten, aber man kann natürlich auch verstehen, warum bestimmte Regelungen getroffen worden sind. Du siehst,
ja,
das
so
sind
ja
alles...
Störgefühl, wenn du sagst, das muss einem ein leichtes Störgefühl, ich finde, das ist so... Das ist wieder so ein Satz, der schwebt so im Raum, ein leichtes, also entweder machst du dir Sorgen um deine Grundrechte, also was oder andersrum, was bedeutet für dich ein leichtes Störgefühl? Ist das so?
Das leichte Störgefühl kommt daher, dass es natürlich davon abhängt, wie das bei dir, wohin die Waage neigt, welches Vertrauen du in den Staat hast. Hast du ein hohes Vertrauen, dass die ganzen Vorgänge so ablaufen, wie es jetzt hier gedacht und ist und wie es jetzt hier dargestellt ist, dass du einen Richter hast, Richter, die das alles irgendwie gut bewerten, das im Prinzip verantwortungsvoll
von Ermittlungsbehörden vorgehen? Ja, aber da sind wir ja eigentlich an einem ganz interessanten Punkt, weil eigentlich sollte das Grundgesetz ja eigentlich von Grund auf all diese Sachen regeln. Wenn wir jetzt aber darüber diskutieren, dass es bei einzelnen Artikeln die Frage ist, wer ist eigentlich gerade an der Regierung? Also ich meine, schau dir Artikel 13 an und stell dir vor, wir haben eine AfD-Regierung mit alleiniger Mehrheit,
ja,
die
dann,
inzwischen viele Richterposten ausgetauscht haben.
Dann wird das Störgefühl größer.
Ja, und da ist eben die Frage,
Ja. Es ist ein problematischer Artikel. Man versteht, woher er kommt.
Ja, und vor allen Dingen all diese Ausnahmen oder all diese, nicht Ausnahmen, aber all diese Zusätze, diese Erweiterungen.
Doch, es sind schon Ausnahmen.
Oder auch Ausnahmen sind ja immer aus der Perspektive gemacht, wir sind die Guten.
Genau, ja.
Aber eigentlich geht es ja gar nicht darum, um die Frage, ob der Staat jetzt der Gute oder der Böse ist. Im Grundgesetz geht es ja vor allen Dingen auch darum, dem Bürger einmal die Pflichten klar zu machen, aber gleichzeitig eben auch vor dem Staat zu schützen.
Ja, aber
und das, finde ich, ist für mich so ein ganz klassischer Artikel, der mir genau zeigt, dass es eben problematisch ist, wenn man anfängt, grundsätzliche Gedanken immer weiter aufzuweichen.
jetzt, was mir gerade eingefallen ist, du hast ja eine Gewaltenteilung. Also selbst eine Bundeskanzlerin Alice Weidel kann ja jetzt nicht bestimmen, dass bei dir die Wohnung durchsucht wird. Sondern es gibt ja da schon noch die Justiz, ja, es gibt die Vollzugsbehörden. Und
aber
all
guck
das,
dir doch mal an, was in Ungarn passiert ist.
Ja,
also
natürlich.
Guck dir doch mal an.
Genau.
Also das passiert ja nicht
Moment,
von heute
lass mich
auf
doch mal
morgen.
Kurz ausreden. Lass mich doch mal kurz sagen. Und das ist natürlich insofern, wenn es so ist, dass du das alles noch getrennt hast, dass die Gewaltenteilung funktioniert, musst du dir an der Stelle, glaube ich, zumindest nicht so intensive Gedanken machen, wie du es machen musst, wenn bestimmte demokratische Prozesse unterlaufen werden, wenn Justizgesetze erlassen werden, die bestimmte Dinge ausweichen, die der Regierung dann auf einmal mehr Kompetenzen geben, da müssen die Alarmglocken angehen. Also, dass, wenn so eine Orbaneske Entwicklung auf einmal dann stattfindet, dann muss man wirklich sagen, okay, also hier läuft was in die ganz falsche Richtung.
Ja, aber was mache ich dann? Fange ich dann an, das Grundgesetz wieder zurückzudrehen?
Nein, das muss ja an anderer Stelle muss es anfangen. Also es fängt ja schon zum Beispiel da an, beim Einsetzen von Richterinnen und Richtern. Ja, wenn da, also da gibt es, da bin ich jetzt natürlich nicht so tief drin, aber auch da gibt es mit Sicherheit einen politischen Einfluss. Und wenn man es dann schaffen würde, von einer Partei, die auf einmal sehr viel Macht erlangt, dort Menschen zu installieren, die der eigenen politischen Agenda genehm sind, dann ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass jedes noch so dichte Grundgesetz und jeder noch so dichte Artikel dann halt auch ausgenutzt wird. Und da wird es dann natürlich schwierig. Und das ist ja dieses, was wir gerade in Amerika beobachten, dass auf so vielen verschiedenen Ebenen die Demokratie in einer Art und Weise beeinflusst wird, weil Personen an bestimmte Stellen gebracht werden und dass die ganze Checks and Balances-Geschichte aufweicht. Und da muss man als überzeugter Demokrat immer sehr wachsam sein und muss wirklich schauen, dass da an der Stelle nichts passiert und muss sich dem entgegenstellen.
Ja, ich glaube, wachsam sein reicht da nicht. Also ich finde konkret, dass der Staat sich selbst zu viele Ausnahmen im Grundgesetz zugesteht. Die natürlich immer basieren, diese Änderungen basieren natürlich dann auf Ereignissen, die passiert sind. Dann hat man Bundesgesetze oder wollte Bundesgesetze verändern. Man hat festgestellt, das können wir gar nicht machen, müssen wir erst Grundgesetz ändern. Nur ist die Hürde für eine Grundgesetzänderung auch dementsprechend hoch, ja. Aber ich sehe diese Artikel, und das wird im Laufe der nächsten Wochen und Monate, wenn wir über das Grundgesetz hier regelmäßig sprechen, noch viel deutlicher. Das Grundgesetz wird nach hinten raus manchmal so ein bisschen löchrig wie so ein Schweizer Käse. Und das sehe ich, habe ich vor Jahren schon und sehe ich immer noch inzwischen sehr kritisch. Weil Artikel 13 verspricht mir als Bürger erstmal was in der Überschrift. Die Wohnung ist unverletzlich. Das heißt, hier in diesem privaten Raum bin ich geschützt. Jetzt lerne ich aber, wenn ich eine Straftat begangen habe, dann kann ich mir hier schon nicht mehr sicher sein. Da gehe ich ja noch mit. Aber hier geht es ja schon auch um die Ausnahme, dass unter Umständen jemand mich verdächtigt, eventuell eine Straftat zu begehen. Und jetzt reden wir von ganz vielen menschlichen Faktoren. Wieso geht man davon aus? Wie bin ich in den Verdacht reingekommen? Wer trifft da jetzt Entscheidungen?
Ja.
Und dann ist die Wohnung plötzlich nicht mehr unverletzlich, sondern dann hängt es von Einzelentscheidungen von Leuten ab. Und das kann in einer funktionierenden Demokratie super laufen. Das kann aber auch an menschlichen Fehlern scheitern. Das kann an, also.
Oder an böser Absicht.
Oder in böser Absicht. Da sind mir zu viele Faktoren drin, die es mir zu schwammig machen. Ich bin da am Ende Entscheidungen von einzelnen Menschen ausgeliefert. Und die können im Falle einer guten Entscheidung, können die es gut machen in einer guten Demokratie, bla bla bla. Und mir sind es einfach alles zu viele unbestimmbare Faktoren, als dass ich ein Grundrecht da so leichtfertig einfach hergeben möchte. Also, wir haben jetzt gemerkt, es ist ein sehr komplexer Artikel, sehr viele Ausnahmen von der Regel. Was bleibt für dich als letzter Eindruck da übrig?
Es ist ein Störgefühl, das einen da begleitet, wenn man das durchliest, weil natürlich dieser klare Satz am Anfang, die Wohnung ist unverletzlich, dann mit unfassbar vielen Zeilen wieder eingeschränkt wird. Es macht sich halt auch hier wieder dieses Dilemma breit, dass du, wenn du Menschen, die böse Absichten haben, der Demokratie gegenüber, anderen Menschen gegenüber, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegenüber, dass du denen durch das Zugeständnis des Grundrechts, die Wohnung ist unverletzlich, Möglichkeiten gibst, perspektivisch wieder auch das Grundgesetz irgendwann zu gefährden, einzuschränken. Das heißt also, die Toleranz Intoleranten gegenüber kann dazu führen, dass diese Intoleranten dafür sorgen, dass keine Toleranz mehr herrscht. Und das ist dieses Grunddilemma, was du immer wieder hast, auch im Grundgesetz. Aber ich gebe dir natürlich an der Stelle recht, da sind schon viele Wenns und Abers und man kann wirklich nur hoffen, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Und da muss man einfach auch politisch immer intensiv drauf achten, dass da nicht irgendwelche Dinge aufgeweicht werden und man durch das Einsetzen von einem genehmen Personen dafür sorgt, dass da Prozesse nicht mehr so laufen, wie sie gedacht sind vom Grundgesetz.
Und mich würde tatsächlich an der Stelle auch mal interessieren, inwieweit diese ganzen Ausnahmen, also wo es quasi um das Abhören von Wohnungen geht, inwieweit die prozentual und auch bei der Aufklärung von Straftaten oder bei der Abwehrung von Straftaten überhaupt eine Rolle spielen. Ja. Da hätte ich nämlich, glaube ich, noch ein großes Fragezeichen. Und wenn es so ist, wie ich vermute, ich weiß es nicht, aber so wie ich vermute, dann rechtfertigt es meines Erachtens nicht diese vielen Ausnahmen und diese doch sehr weichen und beweglichen Ausnahmen eines sehr wichtigen Grundrechts.
Ja. Jetzt, wir sind ja Fans des Grundgesetzes, das haben wir schon öfter gesagt. Und es ist wie bei einer Band, da gibt's problematische Alben und es gibt super Alben. Das ist definitiv ein Album, was ich problematisch finde, dieser Artikel 13. Ich verstehe, woher er kommt, aber wenn du diesen Absatz 7, den wir noch nicht gelesen haben, wenn du den liest, der wirkt jetzt nach der Diskussion, wie die wir gerade geführt haben, so ein bisschen wie eine Entschuldigung.
Dann bitte.
Ich lese ihn mal vor. Absatz 7. Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Also hier haut man einfach nochmal in Absatz 7 rein. Das ist wirklich nur, das ist alles nur gedacht, wenn wirklich die Kacke am Dampfen ist. So verstehe ich das. Dass das nochmal so ein bisschen nachgehört. Allein die Formulierung, im Übrigen, das ist für mich so, da saß man zusammen und hat gesagt, ey, jetzt müssen wir, haben wir schon ganz schön viel eingeschränkt, lass uns in 7 nochmal sagen, das
aber,
ist wirklich
ja,
nur...
Ja, aber jetzt erklär mir doch mal, was bei Artikel 13, die Unverletzlichkeit der Wohnung, was da die Ergänzung insbesondere zur Behebung der Raumnot...
Also da bin ich auch hängen geblieben eben.
Also reden wir hier gerade von Wohnungsknappheit. Also man kann die Leute abhören, weil Wohnungen knapp sind, oder?
Das verstehe ich. Also, wenn ihr das wisst da draußen, solltet ihr Juristin oder Juristen sein oder kennt ihr euch aus mit dem Grundgesetz, dann sagt uns mal, was das heißt.
Ja, und also zur Bekämpfung von solchen Gefahr.
Ja gut, wenn du bei dir irgendwelche Bakterien oder Viren züchtest in der Wohnung, dann
darf man auf jeden Fall rein, okay.
Schutze gefährdeter Jugendlicher, das ist natürlich
dann klar.
Kindeswohl.
Aber
gefährdet.
Also insbesondere zur Behebung der Raumnot. Ah, oder kann es sein, dass sich das auf besetzte Häuser bezieht?
Ja, nee, eigentlich nicht. Weil
ja doch,
aber
wenn ich ein Haus besetze und in einem Zimmer bin, ist das ja kein allgemeingültiger Raum mehr.
Aber da entsteht doch nicht Raumnot automatisch, nur weil ein Haus besetzt
ist. Nein, nicht dadurch entsteht die Raumnot, aber zur Behebung der Raumnot im Sinne von, dieses Haus ist besetzt, wir müssen aber Wohnraum schaffen und deswegen lösen wir diese Besetzung des Hauses jetzt auf.
Oh Gott. Philipp, ich muss dir sagen, mein Spruchkörper hat ein bisschen Atemnot.
Ja, ich bin ganz ehrlich, nach diesem Artikel qualmt mir einfach die Birne. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl einer geistigen Überforderung, die ich sonst eigentlich nur von Reden von Jens Spahn kenne.
Ja.
Da fühle ich mich auch immer an den Rand meiner Leistungsfähigkeit geführt.
Ja, ja. Wenn von dem Videos auf meinem Laptop laufen, ist das auch irgendwie Verletzung der Wohnung.
Du guckst Videos von Jens Spahn auf deinem Laptop?
Eben.
Also, Wir erfahren in dieser Sendung aber auch immer wieder Sachen, wo ich sage, hat nichts mit dem Grundgesetz zu tun, schreibe ich mir aber trotzdem ins Poesiealbum.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Solltet ihr uns eine E-Mail schicken wollen, Feedback haben, euch auch irgendwelche Störgefühle plagen, die ihr äußern wollt, oder wenn ihr sagt, nee, alles super, schreibt uns an hallo@grundlosgutlaune.de.
Oder aber ihr unterstützt uns mit einem freiwilligen Abo auf www.steady.de/ggl.
Und ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht schicken an www.speakpipe.com/ggl.
Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Grundlos Gute Laune, das Grundgesetz Spezial.
Tschüss. Hashtag GGL, GGS.
Tschüss. Das war eine neue Folge von Grundlos Gute Laune, Grundgesetz Spezial. Mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Tschüss, ihr Grundgesetz-Freaks und Restdemokraten.